Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz oder willkommen zurück für alle die, die vorher schon da waren. Ich begrüße sehr herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir beginnen wie immer am Mittwoch mit den Themen des Kabinetts.
Jawohl, herzlich willkommen auch von mir. Das Kabinett hat heute das nationale Reformprogramm 2024 beschlossen. Das ist Teil des europäischen Semesters, das der jährlichen Koordinierung der Wirtschafts- und Sozialpolitik in der Europäischen Union dient. Das Programm legt dar, wie Deutschland auf die länderspezifischen Empfehlungen des Rates der EU reagiert und die EU-Empfehlungen umsetzt. Die Bundesregierung berichtet darin über Maßnahmen zur Bewältigung wesentlicher gesamtwirtschaftlicher und sozialer Herausforderungen im Land. Da geht es zum Beispiel darum, wie wir die Abhängigkeit von fossiler Energie verringern, die Energiewende beschleunigen oder die digitale Infrastruktur modernisieren und ausbauen. Das Programm erläutert auch die nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes und die gerechte Ausgestaltung der Transformation. Im Februar hat die Bundesregierung den Jahreswirtschaftsbericht 2024 verabschiedet. Der wurde hier auch ausführlich in der Bundespressekonferenz dargelegt. Und da wird auch aufgeführt, wie sie auf die zentralen Wirtschafts-, Finanz- und sozialpolitischen Herausforderungen reagiert. Und zur Vermeidung doppelter Berichtsstrukturen verweist das diesjährige nationale Reformprogramm, wie schon im Vorjahr, an vielen Stellen daher auf die Inhalte des Jahreswirtschaftsberichts. Und außerdem hat das leistungsfähige Häfen sind für den wirtschaftlichen Erfolg und den allgemeinen Wohlstand unseres Landes eine wichtige Grundlage. Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, hat das Kabinett heute die nationale Hafenstrategie der Bundesregierung für die See- und Binnenhäfen beschlossen. Die Häfen sind bundesweit direkt und indirekt für bis zu 5,6 Millionen Arbeitsplätze verantwortlich. Sie spielen eine bedeutende Rolle beim Gelingen der Energiewende, sichern die Versorgung von Industrie, Handel und Bevölkerung und sind außerdem ein entscheidender Teil der Verkehrsinfrastruktur mit Blick auf die Landes- und Bündnisverteidigung. Umso wichtiger ist es, die Häfen weiter zukunftsfähig zu machen. Dabei verfolgt die nationale Hafenstrategie 5 strategische Ziele. Zum einen die Wettbewerbsfähigkeit des Hafenstandortes zu stärken, die Häfen zu nachhaltigen Knotenpunkten für die Energiewende, eine klimaneutrale Schifffahrt und Industrie sowie zu Drehkreuzen für umweltfreundlichen Verkehr zu machen. Drittens die digitale Transformation aktiv zu gestalten und voranzubringen. Punkt 4 ist die Ausbildung und Beschäftigung zu sichern und zukunftsfähig zu gestalten. Und fünftens Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur bedarfsgerecht zu erhalten, auszubauen und zu schützen. Um all diese Ziele zu erreichen, enthält die Hafenstrategie 139 konkrete Maßnahmen, die in der Zuständigkeit des Bundes, der jeweiligen Länder und auch der Hafenwirtschaft liegen. Und die Vorhaben werden kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt. Soweit mein knapper Bericht aus dem Kabinett heute.
Vielen Dank bis hierhin. Und wenn ich das richtig gedeutet habe, dann gibt es schon eine Frage zur Hafenstrategie. Das ist noch, Moment, ich habe das Mikro noch nicht jetzt.
Okay, genauer gesagt 2, Peters Weser-Kurier. Und zwar geht es an erster Stelle darum, ich habe das gerade mal kurz durchgelesen, überflogen, es sind 139 Maßnahmen aufgelistet, die unternommen werden sollen, es steht aber kein Wort von Geld darin. Wie stellt sich der Bund vor, wie diese verschiedenen Maßnahmen finanziert werden? Bisher gibt der Bund 39 Millionen Euro im Jahr zum Erhalt der deutschen Häfen aus. Ja. Die Länder fordern 400 Millionen im Jahr Minimum. Ja. Das haben die norddeutschen Länder nochmal auf einer Ministerpräsidentenkonferenz festgestellt. Wie sind da die Vorstellungen des Bundes, was die Finanzierung dieser 139 Maßnahmen angeht? Ich weiß nicht, wer es beantworten will, Verkehrsministerium oder Kanzleramt.
Jetzt habe ich auch ein Mikrofon, dann kann ich die Frage gern beantworten. Vielen Dank. Es ist in der Tat so, wir haben heute mit der nationalen Hafenstrategie 139 konkrete Umsetzungsmaßnahmen beschlossen. Davon sind zum einen nicht alle mit einem Finanzbedarf hinterlegt, sondern es gibt, wie Sie wissen, die Länder sind zuständig für die Häfen. Das heißt, wir haben ja eine sehr diverse Zuständigkeit. Wir haben auch diverse Interessenlagen bei den deutschen Häfen. Das heißt, all diese Interessen unter einen Hut zu bekommen, war erstmal ein wesentlicher Aspekt dieser Hafenstrategie, womit sich Deutschland und seine Hafenwirtschaft gegenüber dem europäischen, aber auch dem internationalen Wettbewerb zukünftig einig stellen kann. Und dann ist es so, dass Sie erwähnen immer den Hafenlastenausgleich. Das sind diese berühmten 30 Millionen Euro, die der Bund den Ländern zur Verfügung stellt. Das ist aber nur ein sehr spezifischer Topf. Was in der Diskussion sehr gerne vergessen wird, ist, dass der Bund auch vollständig in der Zuständigkeit ist, die Attraktivität der Hafenstandorte durch die Hafenanbindung zu stärken. Und das tun wir und verstetigen wir auch weiter. Ein Beispiel allein für die seewertigen Zufahrten der deutschen Seehäfen haben wir in den letzten 10 Jahren pro Jahr jeweils 500 Millionen Euro ausgegeben. Das fällt in der Diskussion hier gerne unter den Tisch, trägt aber wesentlich zur Attraktivität der deutschen Häfen und auch der Wettbewerbsfähigkeit dieser bei. Diese Maßnahmen werden wir weiter verstetigen und zu allen anderen Fragen stehen wir weiter im Austausch. Wichtig war aber, dass bevor wir über Geldfragen reden, wir zunächst einmal eine gemeinsame Strategie erarbeiten müssen mit konkreten Arbeitspaketen. Auf die kann man jetzt aufsetzen und eben die einzelnen Pakete dann auch mit Geld unterlegen. Das geschieht jetzt im Nachgang.
Gut, die zweite Frage, die sich daran anschließt, ist, das ist eine Hafenstrategie. Sie haben ganz explizit die Binnenhäfen in diese Hafenstrategie mit eingebunden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die norddeutschen Häfen in extremer Konkurrenzsituation insbesondere zu den Häfen der Aare-Range stehen, ja, also Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam, ja, die natürlich auch über die Binnenhäfen als Hinterland-Hub funktionieren. Ja. Allein, um das mal zu verdeutlichen als Beispiel, allein der Hafen in Duisburg ist von der Umsatzmenge her der drittgrößte Hafen in Deutschland. Wie soll das dem Wettbewerb oder der Wettbewerb der Stärkung der norddeutschen Häfen beitragen, wenn auch die Binnenhäfen finanziert werden?
Ja. Genau das meine ich, wenn ich von diversen Interessen der deutschen Häfen spreche, die wir hier in der nationalen Hafenstrategie einmal gebündelt haben. Denn es geht darum, den gesamten Hafenstandort Deutschland gegenüber dem europäischen als auch dem internationalen Wettbewerb zu stärken. Und das können wir nur, wenn wir alle Häfen gemeinsam betrachten. Und in der Strategie ist ja auch festgehalten, das werden Sie auch feststellen, dass wir uns auch als Europa gemeinsam aufstellen müssen. Was unsere Strategie anbelangt, Herr Hebelstreit hat gerade schon die wesentlichen Punkte genannt, vor denen alle Häfen in Europa stehen. Wir haben da den Fachkräftemangel, wir haben knappe Flächen überall in Europa und wir haben die neuen Herausforderungen an Häfen, sprich wir haben wieder eine Kriegssituation in Europa. All diese Sachen müssen die Häfen leisten und genau deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir eben jetzt erstmals eine gebündelte Strategie haben, auf die wir dann aufsetzen können. Und ganz wichtig ist, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir alle Verkehrsträger stärker einbinden. Wir müssen sowohl die Seehäfen als Energieports ausbauen, um beispielsweise die Windenergie voranzutreiben, den Ausbau der Offshore-Windenergie, aber auch als Umschlaghäfen für neue Energieträger zu modifizieren. Gleichzeitig brauchen wir aber auch die Binnenhäfen, um beispielsweise Schwerlasttransporte für Windkraftanlagen hier stärker aufs Wasser zu verlagern, weil die Binnenwasserstraßen einer der wenigen Verkehrsträger ist, die tatsächlich noch Kapazität haben.
Ich habe jetzt keine weiteren Meldungen zu den Kabinettsthemen gesehen. Dann mache ich mal bei den vorangemeldeten Themenkomplexen zum Kabinett noch? Nee, okay. Dann mache ich mal den Themenkomplex Ukraine auf. Herr Delfs.
Herr Hebelstreit, der Kanzler hat ja gestern diese ganze Debatte über Taurus als lächerlich bezeichnet. Können Sie noch mal ganz kurz erläutern, was genau er jetzt eigentlich daran lächerlich findet? Also es ist ja eine Debatte, an der er zum Teil ja selbst aktiv teilgenommen hat.
Also ich würde mich schon Ihrer These, dass er die Debatte über den Taurus lächerlich bezeichnet hat, nicht anschließen. Ich glaube, sein Wort war peinlich und er hat es darüber genannt, nicht die Taurus-Debatte, sondern dass jetzt eine Debatte anläuft, dass Deutschland nicht genug tun würde. Und darauf hat er immer wieder verwiesen, was hier auch schon mehrfach Gegenstand der Debatte gewesen ist, dass Deutschland nach den USA sowohl finanziell als auch militärisch der stärkste Unterstützer der Ukraine ist. Das ist insgesamt schon 28 Milliarden Euro oder 30 Milliarden Dollar an Waffenlieferungen gegeben hat oder in diesem und im kommenden Jahr geben wird. Und insoweit Unterstellungen oder Mutmaßungen, Deutschland könnte sein Engagement abschwächen oder würde dann nicht zur Unterstützung der Ukraine stehen, jeglicher Grundlage entbehren. Und ich glaube, das war sein Hinweis auf die Debatte. Zum Zweiten hat er, glaube ich, auch nochmal darauf abgehoben hingewiesen, dass man das Ganze etwas sachlicher miteinander diskutieren könnte, ohne sofort ständig Unterstellungen, was eigentliche Motivlagen angeht, in die Debatte einzuführen. Und ich glaube, das war so seine Wortmeldung, die er gestern bei einer Veranstaltung am frühen Dienstagvormittag geäußert hat.
Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir mal zu Gaza und Israel. Herr Jung.
Herr Fischer, können Sie uns eine Einschätzung der humanitären Lage in Gaza geben? Ich meine, es kommen zwar jetzt Hilfslieferungen rein ins Land, aber das sind ja immer noch viel zu wenig. Und kommt Israel seinen Verpflichtungen in Sachen humanitäre Hilfe mehr nach als letzten Tage?
Also die humanitäre Lage im Gazastreifen ist weiterhin katastrophal. Da gibt es auch nichts zu deuteln. Es gibt eindeutig zu wenig Hilfsgüter, die nach Gaza reinkommen. Das ist ja einer der Gründe, warum wir unsere humanitäre Hilfe auch nochmal insbesondere im Ernährungsbereich deutlich aufgestockt haben. Und wir jetzt allein das World Food Program mit 50 Millionen Euro unterstützen. Und Sie wissen, und wir fordern Israel immer wieder dazu auf, mehr zu tun, um eine sichere Versorgung der Zivilbevölkerung zu ermöglichen. Insbesondere betrifft das die Öffnung von weiteren Grenzübergängen und auch, dass wir Israel auffordern, die sehr strikten Kontrollen auf das wirklich Notwendigste zu beschränken, um den Durchfluss an humanitärer Hilfe auch auf diese Art zu erhöhen. Und wenn Sie mir das erlauben, gehört neben der Öffnung weiterer Grenzübergänge und auch des Hafens, von dem wir in den letzten Tagen öfter gesprochen haben, Ashdod, auch dazu, dass die humanitären Helfer, die im Gazastreifen aktiv sind, vor Angriffen geschützt werden und dass Israel für die sichere Verteilung innerhalb Gazas sorgen muss.
Ich hätte mal eine Lernfrage. In den USA gibt es eine gesetzliche Verpflichtung für Länder, die militärische Hilfe der USA bekommen, humanitäre Lieferungen nicht zu blockieren. Gilt das eigentlich auch für deutsche Hilfe? Also jetzt, wir beliefern ja Israel militärisch. Ist Israel damit verpflichtet, humanitäre Hilfe nicht zu blockieren?
Also ich glaube sozusagen, man kann die Debatte an einer anderen Stelle anfangen. Humanitäre Unterstützung muss immer durchgelassen werden, egal in welchem Kontext, egal ob ein Land Waffen erhält oder nicht. Es geht einfach darum, die Zivilbevölkerung zu schützen vor den Folgen dieser kriegerischen Auseinandersetzung und ihnen das Überleben zu ermöglichen. Und das gilt in jeder Situation und unsere klare Erwartung ist es auch, dass in dem Konflikt das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird.
Herr Warwick?
Ich habe tatsächlich gerade jetzt gelesen, dass Deutschland gestern bei der Sitzung des UN-Menschenrechtsrats, ich zitiere ganz kurz, erklärt hat, es gibt alarmierende Beweise für einige der schwersten Verbrechen des Völkerrechts. Alle Täter müssen und werden zur Rechenschaft gezogen. Straflosigkeit darf nicht herrschen. Damit nahm die Bundesrepublik Deutschland Bezug auf die Lage in Weißrussland, Belarus. Bei derselben Sitzung des UN-Menschenrechtsrats war aber auch der Hochkommissar für Menschenrechte präsent, der ausgeführt hat, dass sein Büro zahlreiche Fälle dokumentiert hat, die auf schwere Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen das humanitäre Völkerrecht durch Israel hindeuten. Bei diesen Ausführungen hat zumindest nach meinen Informationen Deutschland keinerlei Stellungnahme verfasst. Da würde mich interessieren, wie begründen Sie denn diese sehr harsche Formulierung in Bezug auf Weißrussland und das Schweigen zu den Vorfällen bzw. zu den Ausführungen des UN-Menschenrechtskommissars gestern in Genf?
Also ich glaube, unsere Haltung zur Lage im Gazastreifen ist sehr klar. Wir setzen uns seit Wochen und Monaten auch gegenüber der israelischen Regierung dafür ein, dass mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen reinkommt. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wenn wir uns an den 7. Oktober und die unmittelbare Zeit danach erinnern, war es zunächst so, dass überhaupt keine humanitäre Hilfe reingekommen ist. Mittlerweile kommt humanitäre Hilfe auf dem Landweg herein. Mittlerweile nicht ausreichend. Wir beteiligen uns an der Luftbrücke. Wir arbeiten daran, einen Seekorridor aufzubauen, um die Menschen in Gaza zu versorgen. Insofern ist unsere Haltung, glaube ich, sehr klar und an der gibt es keinen Zweifel. Und im Übrigen würde ich davor warnen, verschiedene Konflikte auf diese Art, wie Sie das tun, miteinander zu vergleichen.
Gut, aber es ist ja schon mal evident, also wenn Sie im Kontext von Weißrussland von schwersten Verbrechen des Völkerrechts reden, da würde mich auch mal interessieren, welche das sind im Sinne von wirklich von Völkerrecht und gleichzeitig zu den Ausführungen des UN-Hochkommissars, der von schwersten Völkerrechtsverbrechen Israels im Gazastreifen spricht, dazu schweigen, dann ergibt sich daraus mir schon irgendwie eine argumentative Dissonanz. Damit setze ich das mit nichtem gleich, aber ich würde gerne wissen, wieso schwerste Menschenrechtsverbrechen in Belarus aus Sicht Deutschlands und keinerlei Verweis auf Menschenrechtsverbrechen in Bezug auf Israels Vorgehen im Gazastreifen.
Ich glaube, die Unterstellung in Ihrer Frage ist völlig absurd. Wir äußern uns praktisch jeden Tag in jeder Bundespressekonferenz zum Konflikt im Gazastreifen. Wir fordern, dass es dort mehr humanitäre Hilfe gibt. Die Außenministerin ist mittlerweile 5-mal in Israel gewesen. Der Bundeskanzler 2-mal hat das direkte Gespräch mit der israelischen Regierung gesucht. Und wir tun wirklich alles, um mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinzubekommen. Wir tun alles dafür, dass es endlich zu einer Feuerpause kommt, damit auch die Geiseln, die die Hamas immer noch festhält, freikommen. Und sozusagen insofern ist ihr Vorhalt, wir würden uns zu diesem Thema nicht äußern, völlig unbegründet. Alleine mit Ihnen habe ich mich bestimmt schon mehrere Male über die Situation im Gazastreifen unterhalten. Und dass das belarussische Regime, wie gesagt, die Situation, ich warne wirklich davor, verschiedene Konflikte miteinander zu vergleichen, aber dass das belarussische Regime seine Bevölkerung unterdrückt, steht, glaube ich, auch außer Frage.
Ich hätte noch eine Ergänzung.
Ja, bitte sagen.
Herr Jung, nochmal bezogen auf Ihre Frage, habe ich relativ frische Informationen, die ich gerne hier teilen wollen würde. Sie wissen ja, wir haben letzte Woche Freitag dazu berichtet, dass die Luftwaffe sich an der Luftbrücke beteiligt mit humanitären Hilfsgütern, gemeinsam mit unseren französischen Partnern. Wir haben letztes Wochenende bereits 8 Tonnen an Hilfsgütern verbringen können und gerade jetzt daher noch ein kurzes Update, sind auch noch mal gerade 5 Paletten gedroppt worden.
Dann Herr Tufinier und dann noch mal Herr Jung.
Herr Fischer, noch mal die Frage von Herrn Kollegen Warwick aufzugreifen. Nun haben die Vereinten Nationen und die EU beide gesagt, dass es mögliche Kriegsverbrechen Israels in Gaza gibt. Unterstützt die Bundesregierung eine internationale Untersuchung dieser möglichen Kriegsverbrechen? Das ist die eine Frage. Und die Vereinigten Staaten haben heute Israel eindringlich vor einer militärischen Offensive in Rafah gewarnt. Wie steht die Bundesregierung dazu?
Zum zweiten Punkt kann ich Sie darauf hinweisen, dass der Bundeskanzler, der Kollege Fischer hat das schon darauf hingewiesen, am Wochenende zunächst in Aqaba in Jordanien gewesen ist, den jordanischen König getroffen hat und danach auch in Jerusalem und hat dort auch den Premierminister Netanyahu gesprochen, hat danach in einem Pressestatement, da sich sehr klar zu geäußert. Deshalb wundert es mich, dass sie das bis Mittwoch noch nicht erreicht hat. Und er hat massiv vor einer Bodenoffensive auf Rafah gewarnt und hat zum Schutz der Zivilbevölkerung aufgerufen.
Das hat die Bundesaußenministerin auch an verschiedenen Stellen getan. Also von daher in der Tat ist es verwunderlich, dass sie das verpasst haben könnten.
Ich habe es nicht verpasst, aber nun hat gerade gestern der israelische Ministerpräsident nochmal gesagt, dass er diese Offensive starten wird. Deswegen nochmal die Frage.
Unsere Position hat sich in den vergangenen 72 Stunden nicht verändert.
Herr Jung?
Wir haben ja schon oft darauf hingewiesen, wie groß unsere Sorgen mit Blick auf den Gazastreifen sind. Und wir haben auch die israelische Regierung aufgefordert, ihre Art der Kriegsführung zu ändern, um Zivilistinnen und Zivilisten besser zu schützen. Und das ist die klare Erwartung, die wir haben, genauso mit Blick auf das, was Sie zu Rafah gefragt haben, nämlich, dass es keine großflächige Offensive gegen Rafah gibt und dass sozusagen die Menschen, die über Millionen, es sind ja über 1 Million Menschen, die sich derzeit in Rafah aufhalten, 1,2 Millionen. Es sind ja überwiegend Menschen, die auf israelische Aufforderung aus dem Norden des Gazastreifens nach Rafah geflüchtet sind, um sich vor den Kampfhandlungen in Schutz zu bringen. Und jegliche Offensive, die jetzt auf Rafah geht und sozusagen das Leid dieser Zivilistinnen und Zivilisten ignoriert, haben wir sozusagen im Gespräch mit der israelischen Regierung auch kritisiert und sehr klar gemacht, dass wir nicht sehen, wie eine Offensive zum jetzigen Zeitpunkt in der jetzigen Situation den Schutz der Zivilbevölkerung ausreichend berücksichtigen kann.
Dann Herr Jung.
Herr Beschreit, ich habe noch mal zwei Fragen zu der bemerkenswerten PK bzw. der Statements.
Entschuldigung, Herr Jung, wenn ich unterbreche, weil es einreißt ein bisschen. Wir haben die Regel eine Frage, eine Nachfrage.
Ja, das bezieht sich auf dasselbe Thema.
Genau, es sind nur schon wieder zwei Fragen und ich würde auch darum bitten, Redundanzen in den Fragen nach Möglichkeit zu vermeiden. Danke.
Gibt keine Redundanz. Herr Beschreit, zu Herrn Scholz in Jerusalem. Er hat ja neben Herrn Netanyahu gestanden. Ich finde übrigens auf der Seite der Bundesregierung nicht die Übersetzung dieser gemeinsamen Statements. Wundert mich, gibt's ja sonst immer. Einmal die Frage, Herr Scholz hatte gesagt, er hat ja auf Englisch gesprochen, the Gaza Strip and the West Bank belong to the administration of the Palestinian Authority. Hatte er bewusst Ost-Jerusalem vergessen oder war das ein Fehler?
Da würde ich immer sagen, die Worte des Bundeskanzlers stehen für sich. Das kann ich jetzt nicht freihändig eruieren, ob das eine neue Formulierung ist oder ob das eine übliche Formulierung ist. Dem gehen wir gerne nach. Und was die Übersetzung angeht, erstmal vertrauen wir natürlich auf Ihre Englischkenntnisse. Und wenn es da ein Versäumnis gibt, dann setzen wir da schnell jemanden dran, der es für Sie übersetzt.
Ich frage aus Jerusalem ja aus Sicht der Bundesregierung völkerrechtlich zu den Palästinensern gehört. Und das andere, er hat ja auch den Satz gesagt, we cannot stand by and watch Palestinian risk starvation. That's not us. Das bedeutet ja übersetzt, wir können nicht daneben stehen und zusehen, wie Palästinenser vom Hungerstod bedroht sind. In ihrer deutschen Übersetzung eines Textes auf ihrer Seite steht aber, wir können nicht daneben stehen und riskieren, dass Palästinenser Hunger leiden. Warum wird das ist ja ein Unterschied zwischen Hungerleiden und den vom Hungerstod bedroht sein.
Auslegung dieses Satzes war am Montag in der Replika Thema. So viel zu den Redundanzen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist schon beantwortet.
Aber kommt die Übersetzung noch?
Auf jeden Fall bin ich ja sehr beruhigt, Herr Jung, dass Sie das auch haben entschlüsseln können, wenn Sie da interessiert sind. Ich glaube, das ist jetzt eine Nuance, aber das war am Montag schon Thema hier. Und ich glaube, das Ziel an beiden Stellen ist ja das Gleiche, nämlich, dass wir eben nicht tatenlos zusehen, sondern unter anderem einerseits in einem sehr offenen und ehrlichen Gespräch mit unseren israelischen Freundinnen und Freunden den Sachverhalt klar artikulieren und zum anderen, und das hat Herr Fischer ja nochmal deutlich gemacht und auch Frau Ruzzi, uns beteiligen an den Hilfslieferungen nach Gaza, einerseits was die Luftbrücke angeht, auch was über den Seeweg Hilfslieferungen angeht und auch weiterhin unser klares Plädoyer, das sind bestenfalls zweitbeste Lösungen, der Weg muss über den Landweg geschehen, über mehr Zugang über den Landweg, dass die Lastwagen, die dort sind, auch nach Gaza reinkommen und dass eine ordentliche Verteilung gewährleistet wird, damit die Hungerleidende oder jetzt riskieren, Hunger zu leiden, um diese Worte aufzugreifen, dass die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung dort versorgt werden kann.
Herr Warwick.
Noch eine ganz kurze Verständnisfrage. Keine Sorge, wird nicht lange dauern. Herr Hebestreit hat letzten Mittwoch nochmals erklärt, dass der Kanzler keinerlei Zweifel daran hegt, dass Israel sich an das Völkerrecht hält im Gazastreifen. Jetzt hat Herr Fischer gerade erklärt, man würde Israel auffordern, die Kriegsführung zu ändern. Herr Hebestreit hat gerade gewarnt vor Hungersnot in Gaza. Zumindest für mich ergibt sich da ein gewisser Widerspruch. Können Sie kurz erklären, wie man einerseits sagt, man habe keine Zweifel, dass Israel sich an das Kriegsvölkerrecht, allgemein an das Völkerrecht hält bei seinem Vorgehen und gleichzeitig zu erklären, man fordert Israel auf, sein militärisches Vorgehen zu ändern, wenn Sie diesen Widerspruch kurz für mich auflösen könnten.
Ich sehe da keinen Widerspruch, Herr Warwick, und insofern muss ich das nicht auflösen. Ich finde es lustig, dass Sie mich in der dritten Person zitieren, also sicherlich für Ihre Kolleginnen und Kollegen, wo Sie das wieder auf Ihren Sender stellen oder klar ist. Und die Position, Entschuldigung, darf ich kurz ausreden, aber jetzt bin ich dran. Klar ist, die Position, die wir immer hier vertreten haben, hat auch der Bundeskanzler und hat auch die Außenminister in ihren Gesprächen mit unseren israelischen Freundinnen und Freunden vertreten. Unsere Haltung ist klar, ist eindeutig und das ist das, was steht. Und ich kann jetzt auch den Widerspruch, den Sie versuchen aufzumachen, wirklich nicht erkennen. Und insofern kann ich Ihnen auch Ihnen bei der Lösung der selbstgestellten Frage nicht helfen.
Dann machen wir.
Ich schließe mich den Worten des Regierungssprechers an.
Dann machen wir thematisch weiter und ich bin bei Herrn Blinski mit einem neuen Thema.
Für RTL NTV. Ich habe eine Frage an das BMG und zwar geht es um die Studienreihe vom RKI Gesundheit in Deutschland. Da wurde an 180.000 Menschen wurden jeweils 5 Euro in bar verschickt und das Ganze kostet dann knapp 1 Million Euro. Meine Frage wäre, wieso verschickt man Bargeld, ohne dass man vorher weiß, ob die Menschen bei dieser Studie mitmachen oder nicht? Und anschließend daran, ja, was verspricht man sich von dieser Studie? Und vielleicht können Sie einen Satz sagen, worum es da auch genau geht. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Vielleicht kurz vorweg ein bisschen was zur Studie an sich. Also wie Sie schon richtig gesagt haben, das RKI baut aktuell in Zusammenarbeit mit dem BMG und auch der BZGA das Panel Gesundheit in Deutschland auf. Das wird ab 2025 im neuen Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin dann erfolgen. Und das Ziel ist es, mit dem Panel kontinuierlich epidemiologische Daten zum Gesundheitszustand der Bevölkerung zu erheben. Also beispielsweise zur selbst eingeschätzten körperlichen Gesundheit, zu gesundheitsbezogener Lebensqualität oder auch zu psychischen Störungen. Und seit Januar 2024 werden da jetzt sukzessive Einladungen versandt, um eine Stichprobe, die auf einer Zufallsauswahl basiert, mit zunächst 30.000 aktiven Teilnehmenden aufzubauen. Dabei werden Personen ab 16 Jahren adressiert, die oder deren üblicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Datenerhebung in Deutschland liegt. Und die müssen sich dann auf einer Plattform registrieren, über die dann eben die regelmäßigen Beratungen stattfinden. Und zu der Frage mit den 5 Euro, also der Einsatz von Incentives zur Förderung der Studienteilnahme, das ist einfach gängige Praxis. Und das wurde auch in der methodischen Forschung bereits umfangreich untersucht.
Das heißt, man verschickt an 180.000 Menschen 5 Euro und verspricht sich davon, dass von 30.000 eine Rückmeldung kommt.
Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin gerade nicht sicher, ob Ihre Zahl mit den 180.000 stimmt. Zumindest ist die mir gerade nicht bekannt. Da müsste ich mich noch mal schlau machen. Also Ziel ist es aber, dass zunächst eben eine Stichprobe mit 30.000 aktiven Teilnehmenden aufgebaut wird. Mittelfristig soll die Stichprobe auf bis zu 100.000 Teilnehmende vergrößert werden. Und langfristig wäre auch eine Panelgröße mit bis zu 1 Million Teilnehmer umsetzbar. Ich muss mich da nochmal intern bei den Kollegen informieren, an wie viel es versandt wurde.
So, ich erinnere jetzt aus aktuellen Anlässen nochmal daran, dass wir die Regel haben, eine Frage mit der Möglichkeit einer Nachfrage pro Person. Und jetzt mache ich weiter bei dem Kollegen dazu, unmittelbar dazu.
Nur mal Verständnisfrage, Frau Nübel, habe ich das jetzt richtig verstanden? Da war ein 5-Euro-Schein drin, völlig unabhängig davon. Also den kann man dann behalten, unabhängig davon, ob man daran teilnimmt oder nicht? Oder habe ich es jetzt falsch verstanden?
Genau, also diese 5 Euro sind sozusagen ein Incentive zur Förderung der Studienteilnahme. Genau, das ist ganz gängige Praxis. Also
okay. Nachfrage?
Also normalerweise ist es doch so, man wird belohnt, wenn man an was teilnimmt, aber doch nicht. Einfach, man wird ja nicht dafür belohnt, dass man einen Brief kriegt und mit der Aufforderung was zu machen. Oder finde ich jetzt echt komisch.
Das überlasse ich Ihnen, wie Sie das finden. Ich kann Ihnen nur sagen, dass das ganz gängige Praxis ist.
So, dann.
Wie teuer war das?
Herr Jung. Jetzt Herr Jung, dann Herr Delfs.
Also wenn es gängige Praxis ist, werden öfter schon Euroscheine verschickt für Studien, korrekt? Ist jetzt nicht das erste Mal.
Ich kann jetzt nur für diese Studie sprechen.
Ja, Sie meinten ja gängige Praxis, dann ist das ja.
Ich würde davon ausgehen, es ist gängige Praxis.
Können Sie mal gucken, ob das auch schon anderswo.
Ich kann mich da gerne mal informieren.
Herr Delfs nochmal? Also Ihr Unverständnis darüber ist zum Ausdruck gekommen.
Kollege, das habe ich schon gesagt. Wie teuer war jetzt diese Aktion? Was sagten Sie insgesamt?
Dazu habe ich keine Zahlen vorliegen gerade.
Aber kann man bestimmt nachliefern, ne? Kann man ja.
Kann man auch ausrechnen, wenn es 180.000 waren. So, wir machen jetzt mal inhaltlich weiter und ich bin bei dem Kollegen von der Irish Times.
Derek Scully, Irish Times. Wahrscheinlich ist es für Sie, Herr Hebestreit, es geht um diesen Bericht von Ronen Steinke heute in der Süddeutsche Zeitung. Er berichtet über ein Gutachten von Professor Christoph Müller, Verfassungsrechtler der Humboldt-Uni. Er wurde von Frau Roth beauftragt, nach diesem Documenta-Skandal einen Bericht zu schreiben. Soll man Staatsgelder für Künstler mit irgendwelchen Antisemitismus Unterschrift oder irgendwas verbinden. Kurz zusammengefasst, Punkt 1 sagt er, it's complicated. Nummer 2 sagt er, gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Ich glaube, er schreibt, gut gemeint ist das Gegenteil von Kunst. Also ich kenne den Bericht nur aus den Auszügen, aus den Süddeutsch. Aber meine Frage an Sie ist, ist das ein Gutachten unter vielen? Und ist das Anfang und Ende von dieser Debatte, weil wir hatten die Berlinale seitdem? Kommt noch was, bevor eine Entscheidung von der Regierung fällt? Also, weil es ist ein aktuelles Thema. Soll man von Künstler eine klare Positionierung zu Antisemitismus in der Öffentlichkeit? Also, ist das eine von vielen Berichten, Gutachten, oder ist das Thema jetzt damit erledigt?
Herr Scully, ich war heute Morgen durchgehend in Sitzung, deshalb habe ich die Süddeutsche nicht so aufmerksam gelesen wie Sie. Das müsste ich nachholen und ich habe auch leider in meinen Unterlagen keine Info, was das aktuelle Thema betrifft. Insofern werden wir das nachholen und nachliefern und dann über Claudia Roth auch eine Antwort Ihnen zukommen lassen.
Okay. Dann Herr Jahn mit einem neuen Thema.
Uwe Jahn, ARD Hauptstadtstudio Hörfunk. Eine Frage an Frau Prühl vom BMAS. Nochmal zu dem Thema Bürgergeld. Es geht um Totalverweiger. Hatten wir auch viel lesen dürfen Anfang der Woche. Nochmal die Frage nach der Zahl aufs Jahr gerechnet, um wie viele Menschen es sich dabei handelt, dass Sie uns eine Größenordnung geben können.
Das haben wir ja tatsächlich, glaube ich, schon ausführlich diskutiert, als diese Regelung eingeführt wurde oder eingeführt werden sollte zur Jahreswende. Es gibt diese Zahl einfach nicht, weil bisher wurde einfach das Merkmal Totalverweigerung nicht erfasst. Und deswegen haben wir auch keine statistischen Daten dazu. Ich weiß nicht, ob man hilfsweise darauf verweisen kann, dass just gestern sich der Sprecher der Jobcenter NRW geäußert hat und meinte, der Begriff sei extrem überstrapaziert. Und aus der Praxis würde er sagen, es seien extreme Einzelfälle.
Nachfrage, ja.
Nachfrage. Der Vorschlag, dass man dauerhaft und vollständig Leistungskürzungen vornehmen kann, wenn bestimmte Mitwirkungspflichten nicht geleistet werden, halten Sie den für rechtlich zulässig?
Nach unserer Deutung des Verfassungsgerichtes nein. Das Verfassungsgericht hat 2019 im November ein Urteil gefällt zum Thema Leistungsminderung und hat da dargelegt, unter welchen Bedingungen eine Kürzung stattfinden kann, die über 30% hinausgeht. Ich meine, es war Randnummer 209, aber verzeihen Sie, wenn es eine andere war. Und da wurde festgestellt, dass das nur dann geht, wenn es wirklich ein konkretes Arbeitsangebot, was zu diesem Zeitpunkt konkret antretbar ist, gibt, dann kann man die Leistung mehr als 30% mindern. Und darauf hat sich das BMAS bezogen, als es jetzt einen Regelungsvorschlag eingebracht hat, eben zur Jahreswende, um zu sagen, ja, man kann bis zu 100% sanktionieren für maximal 2 Monate, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Und mehr als 2 Monate zu sanktionieren, entspricht nicht dem Grundgesetz und der Menschenwürde, zu sagen, es gibt quasi kein Recht auf Besserung, es gibt kein Recht auf eine zweite, dritte Chance, sondern gemindert wird nach dem Vorschlag, den wir gemacht haben, für maximal 2 Monate. Und der ist im Haushaltsfinanzierungsgesetz enthalten und steht am Freitag, soweit ich weiß, im Bundesrat auf der Tagesordnung.
Der Kollege von Ihnen ausgesehen, links außen, war das zu diesem Thema? Okay, dann sind Sie gleich dran. Jetzt bin ich bei Herrn Warwick. Sie wollten zum Generalinspekteur fragen.
Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Heuer, hat am 17. März erklärt, man sei mit dem Willen, um die Bundeswehr kriegstauglich zu machen und dass die bundesdeutsche Gesellschaft hinter diesem Vorhaben.
Pardon, das war das falsche Mikro, mein Fehler.
Ach so.
Aber ich glaube, der erste Teil kam an, oder?
Ich kann es auch noch mal wiederholen. Also der Generalinspektor der Bundeswehr, Carsten Breuer, hat am 17. März erklärt, dass man mittendrin sei, die Bundeswehr kriegstüchtig zu machen und dass die bundesdeutsche Gesellschaft hinter diesem Vorhaben steht. Mittendrin hat er übrigens falsch geschrieben, könnte man vielleicht noch rückmelden an sein Social-Media-Team. Aber meine eigentliche Frage ist, ob denn der Kanzler und der Verteidigungsminister hinter dieser Einschätzung stehen oder diese teilen, dass tatsächlich die bundesdeutsche Gesellschaft hinter diesem Vorhaben steht, die Bundeswehr kriegstauglich zu machen.
Ich finde das sehr interessant, wenn ich das sagen darf, dass Sie hier zu Rechtschreibungen Bezug nehmen, während wir teilweise uns wiederfinden auf Ihren Kanälen. Da könnte man auch mal darüber sprechen, ob das so die feine englische Art ist, wenn ich mir mal diese persönliche Aussage hier bewerten darf. Was das Thema Kriegstüchtigkeit angeht, hat sich nicht nur der Generalinspekteur dazu eingelassen, sondern auch der Verteidigungsminister. Die Aussagen sind alle öffentlich zugänglich. Darüber haben wir mehrfach hier gesprochen. Dazu habe ich keine Ergänzung.
Der Kanzler?
Er hat sich dazu auch mehrfach geäußert und da habe ich hier auch keine Ergänzung zu.
Entschuldigung, habe ich ja trotzdem noch. Meine Frage war allerdings, er hat ja sehr bewusst von kriegstauglich und nicht verteidigungstauglich geschrieben und gesprochen und halt behauptet, die bundesdeutsche Gesellschaft stehe dahinter. Da würde mich die Datenlage interessieren, auf welcher Grundlage er zu dieser Schlussfolgerung kommt, dass die bundesdeutsche Gesellschaft hinter diesem Vorhaben der Kriegstauglichkeit steht.
Die Aussagen des Generalinspekteurs der Bundeswehr stehen für sich, die habe ich nicht zu kommentieren.
Dann bin ich jetzt bei dem Kollegen von Ihnen aus gesehen links außen. Sie müssen mir mit Ihrem Namen helfen.
Steffen Wurzel vom Deutschlandfunk. Frage ans Auswärtige Amt. Es geht mir um Hongkong. Gestern ist in Hongkong eine neue Sicherheitsgesetzgebung auf den Weg gebracht worden. Mich interessiert, was die Bundesregierung dazu sagt, wie das Auswärtige Amt das Ganze einschätzt.
Ja, Herr Wurzel, wir sind sehr besorgt über die möglichen Auswirkungen des neuen Sicherheitsgesetzes auf die bisher geltenden Rechte und Freiheiten der Menschen in Hongkong. Es besteht die Gefahr, dass die Beschneidung von Pluralismus, Meinungs- und Pressefreiheit in Hongkong jetzt noch weiter voranschreitet auf Grundlage dieses Gesetzes. Insbesondere das erhöhte Strafmaß für so unklare Rechtsbegriffe wie Aufruhr, die exterritoriale Anwendbarkeit und die teilweise rückwirkenden Auswirkungen der Bestimmungen sind sehr besorgniserregend. Und wir werden auch darauf achten, inwiefern sich Auswirkungen auf die Arbeit unserer Auslandsvertretungen von EU-Bürgerinnen und Bürgern und europäischen Unternehmen und Organisationen aus der neuen Gesetzgebung ergeben können. Und Sie wissen ja, dass wir schon in Reaktion auf das sogenannte Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit von 2020 als EU-Ratsschlussfolgerung veröffentlicht haben, in der wir unsere Sorge über die exterritoriale Wirkung von Sicherheitsgesetzgebung zum Ausdruck bringen. Und Sie wissen vielleicht auch oder haben es gesehen, dass der Hohe Beauftragte sich gestern im Namen der Europäischen Union auch sehr kritisch zu den neuen Sicherheitsgesetzen eingelassen hat.
Nachfrage dazu, gibt es Konsequenzen Ihrer Ansicht nach für die Sicherheit deutscher Staatsbürgerinnen und Staatsbürger? Sie haben die exterritoriale Wirkung der Gesetzgebung ja erwähnt.
Ja, wie ich schon gesagt habe, wir prüfen, welche Auswirkungen dies auf die Arbeit und das Leben von EU-Bürgerinnen und Bürgern und auch europäischen Unternehmen und Organisationen sowie unseren Auslandsvertretungen in Hongkong haben könnte. Und es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass es die gibt. Negativer Art.
Dann mache ich weiter bei Herrn Jung mit dem Renaturierungsgesetz.
Ja, dazu braucht das BMU.
Dann wechseln wir einmal.
Herr Schützenberg, können Sie bestätigen, dass die Abstimmung auf EU-Ebene der Botschafter verschoben wurde von heute auf die nächsten Tage oder wann auch immer? Erstens.
Es gibt ja viele Abstimmungen. Sie sprechen jetzt über das EU Restoration Law.
Genau.
Okay. Habe ich am Anfang nicht mitgekriegt, falls Sie es gesagt haben. Deshalb.
Es sollte heute zur Abstimmung kommen.
So ist es. Das sollte heute zur Abstimmung kommen und die belgische Ratspräsidentschaft hat aber die Tagesordnung wieder geändert, das Thema jetzt erstmal verschoben. Wir warten jetzt auf den neuen Termin.
Und können Sie aus Ihrer Sicht mal die letzten 2-3 Tage rekapitulieren, wie das die Blockadehaltung des Bundesfinanzministers in Ihrem Ministerium aufgenommen wurde und wie Sie das denn jetzt am Ende gelöst haben? Es soll ja jetzt ja als Zugeständnis an eine Protokollnotiz geben Deutschlands. Welche Auswirkungen hat so eine Protokollnotiz? Das ist einfach nur so, okay, steht jetzt halt da, aber hat jetzt am Ende keine Auswirkung oder hat das wirklich eine Rolle?
Also eine Zusammenfassung der letzten zwei Tage kann ich nicht geben, weil das sind ja interne Gespräche und da zählt dann am Ende das Ergebnis und wir sind am Ende dabei gelandet, dass Deutschland dem EU Natural Restoration Law eben zustimmen wird und bei der Zustimmung eine zu Protokoll geben wird, dass eben für die Landwirtschaft, für die Landwirte eben keine zusätzlichen Belastungen entstehen sollen. Wenn die Abstimmung ansteht, dann werden wir das entsprechend so vollziehen.
Dann bin ich nochmal bei Herrn Jahn.
Eine Frage an Herrn Dr. Atta vom Bundesministerium des Innern. Geht um TikTok. Und zwar hat TikTok ja die Reichweite des AfD-Politikers Alexander Krah eingeschränkt. Halten Sie das für ausreichend und wie bewerten Sie das?
Ja, Sie beziehen sich auf den Transparenzbericht, zu deren Veröffentlichung TikTok nach dem Digital Services Act verpflichtet ist. Diesen haben wir zur Kenntnis genommen und der wird derzeit ausgewertet, so dass wir uns zu Einzelheiten derzeit noch nicht äußern können. Die EU-Kommission führt ein Verfahren gegen TikTok, um zu prüfen, ob die Plattform EU-Recht unter anderem zum Schutz von Jugendlichen einhält.
Das beantwortet. Dann machen wir weiter bei Herrn Warwick zum Thema Jugoslawien.
In wenigen Tagen, am 24. März, jährt sich der völkerrechtswidrige Angriff der NATO auf die Bundesrepublik Jugoslawien. Da würde mich interessieren, was unternimmt denn die aktuelle Bundesregierung auch eingedenk des Leitsatzes der wertegeleiteten Außenpolitik, dass Deutschland nicht nochmal in die Situation kommt, dass es völkerrechtswidrig einen souveränen Staat angreift ohne UN-Mandat. Was sind da sozusagen für Mechanismen entwickelt worden, um sowas zu verhindern?
Naja, wenn wir zurückschauen, war das ja ein Einsatz, den niemand wollte. Aber es war der letzte Ausweg, um die Menschen in Kosovo zu schützen vor der Armee des damaligen jugoslawischen Staates. Und Sie wissen, dass die internationale Gemeinschaft damals intensivst versucht hat, eine friedliche Lösung für diesen humanitären Konflikt in Kosovo zu finden. Und erst als das nicht erreicht werden konnte, auch weil letztlich diplomatische Versuche in Belgrad gescheitert sind, hat die NATO Schritte ergriffen, die so begrenzt waren wie möglich. Und das war notwendig, um die Menschen und die Zivilistinnen und Zivilisten in Kosovo zu schützen. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich um jedes zivile Opfer trauern, das in diesem Konflikt getötet wurde. Und wir sagen auch ganz klar heute, wir sind Partner, wir gestalten gemeinsam die Zukunft Europas. Serbien ist EU-Beitrittskandidat und wir unterstützen Serbien auf diesem Weg in die Europäische Union. Und dasselbe gilt zumindest aus Sicht der Bundesregierung, auch für den Kosovo, der aus unserer Sicht auch eine Perspektive für den Beitritt in der Europäischen Union hat.
Ich erstaunt ein bisschen, mit welcher Leichtigkeit Sie gerade Artikel 2, Ziffer 4 der UN-Charta zur Seite gewischt haben. Bei dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der NATO gegen die Bundesrepublik Jugoslawien starben zahlreiche Zivilisten, hunderte Schulen wurden platt gemacht, ebenso petrochemische Werke, Kraftwerke, Krankenhäuser und auch das Hauptgebäude des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RTS. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, plant denn die Bundesregierung angesichts dieses Jahrestages und auch eingedenk einer gewissen Fahrtabhängigkeit deutscher Kriegsverbrechen auf dem Balkan, sich zumindest bei der serbischen Zivilbevölkerung für diese damalige Mittäterschaft zu entschuldigen?
Erstmal weise ich Ihre Unterstellung zurück, dass das völkerrechtswidrig war. Es gab die Resolution 1199 sowie die ebenfalls gemäß Kapitel 7 der UN-Charta beschlossene Resolution 1203 vom 24. Oktober 1998, die unmissverständlich klargestellt hat, dass die Lage in Kosovo eine ernsthafte Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region bildet. Und die NATO-Mission hat geholfen, schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen inklusive Tötung von Unschuldigen zu beenden. Und die Bundesrepublik Jugoslawien hat die dringlichen Forderungen der internationalen Gemeinschaft trotz der auf Kapitel 7 der UN-Charta gestützten Resolution des UN-Sicherheitsrats nicht erfüllt. Und der äußerst eindeutige Bericht des UN-Generalsekretärs zu den beiden Resolutionen hat unter anderem vor der Gefahr einer humanitären Katastrophe im Kosovo gewarnt. Die humanitäre Notlage hielt wegen der Weigerung der Bundesrepublik Jugoslawien, Maßnahmen zu einer friedlichen Lösung zu ergreifen, unvermindert an. Und das war der Hintergrund, vor dem die NATO eingegriffen hat, um die Menschen dort zu schützen. Und wie gesagt, es war ein Einsatz, den niemand wollte und den die Bundesrepublik Jugoslawien durch das Befolgen der UN-Resolution hätte abwenden können. Und noch einmal, wir trauern um jedes zivile Opfer, das in diesem Konflikt getötet wurde.
Dann machen wir thematisch weiter. Ich bin bei Herrn Delfs nochmal.
Genau, ich habe eine Frage ans Finanzministerium zu dem Tragfähigkeitsbericht, der heute vorgelegt wurde. Das hat ja der Finanzminister vorhin eigentlich als Bestätigung seines Festhaltens an der Schuldenbremse interpretiert und gleichzeitig zum Umsteuern oder als einen Aufruf zum Umsteuern interpretiert. Die Reform in der im Sozialwesen, die er da angesprochen hat, hat er da irgendwie im Blick, wann die passieren sollen? Also soll das noch in dieser Legislaturperiode passieren? Passiert das im Rahmen der anstehenden Haushaltsverhandlungen? Oder was ist da aus Sicht des Ministers der Zeitraum?
Ja, danke für die Frage. Genau, er hat sich dazu geäußert. Wir haben dazu auch eine Pressemitteilung veröffentlicht. Das wissen Sie bestimmt auch, aber darauf möchte ich Sie grundsätzlich zu dem Thema natürlich verweisen. Jetzt Frage nach dem Zeitplan, da kann ich Ihnen jetzt keine konkreten Angaben machen. Aber wie gesagt, es sind bestimmte Themenbereiche, komplexe umrissen, in denen Strukturreformen angestoßen werden können. Und da bleibt dann weiter abzuwarten, wie das dann konkret umgesetzt wird. Ein Punkt ist natürlich schon umgesetzt, das hat er ja auch nochmal betont, und das ist das Generationenkapital.
Noch eine Nachfrage. Jetzt hat er den Bereich Verteidigung gar nicht erwähnt, der Finanzminister. Das ist ja auch ein durchaus kostenträchtiger Posten. Gibt es da schon irgendeine Vorstellung, wo da die rund 30 Milliarden Lücke, die sich da demnächst auftut, wie die gefüllt werden soll? Das widerspricht ja so ein bisschen der Idee, dass man da irgendwo noch weiter einsparen könnte oder keine Schulden aufnehmen müsste.
Ja, also der Tragfähigkeitsbericht, der beschäftigt sich ja mit der Entwicklung der öffentlichen Finanzen angesichts der demografischen Entwicklung. Deswegen liegt darauf der Fokus. Verteidigungsausgaben sind natürlich daneben ein großes Thema und werden uns in den nächsten Haushaltsberatungen beschäftigen. Dem kann ich jetzt hier aber noch nicht vorweggreifen.
Dann Herr Jung.
Ja, gutes Stichwort. Ich probiere es mal gleich bei Frau Megenda. Es geht um die Scharfkritik des Europarates an die Bundesrepublik zum Thema Ungleichheit. Da wird kritisiert, dass bei der Bekämpfung von Armut, Wohnungsnot und der Ausgrenzung behinderter Menschen viel zu wenig getan wird und mehr getan werden muss und dass das hohe Maß an Armut und soziale Benachteiligung in unserem Land in keinem Verhältnis zum Reichtum des Landes steht. Wie reagiert der Finanzminister auf diese scharfe Kritik? Er ist ja einer, der für das Geld zuständig ist, der die Ungleichheit nicht bekämpfen will, ganz im Gegenteil.
Den letzten Vorwurf, den Sie da jetzt gebracht haben, möchte ich einmal zurückweisen.
Hat er hier in der BBK gesagt?
Ich möchte aber noch einmal jetzt dann an dieser Stelle betonen, dass sich der Finanzminister, das wissen Sie ja auch und das haben wir hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal ausgeführt, sich immer wieder in die Debatte einbringt, wie man Vermögensbildung erleichtern kann und gerade das auch für niedrige und mittlere Einkommen. Ich kann da beispielsweise einmal darauf hinweisen, auf die Initiative zur Flexibilisierung der Grunderwerbsteuer. Das ermöglicht den Ländern, die Steuer auf Null zu setzen und damit den Menschen zu erleichtern, Immobilienbesitz zu erwerben. Das ist eine Maßnahme. Ich könnte jetzt noch andere nennen. Genau.
Danke, hat aber nichts mit der Frage zu tun. Ich hatte nicht nach Vermögensbildung gefragt, sondern die eklatante Armut im Land. Die Leute können sich ihre Miete nicht mehr leisten. Behinderte Menschen werden ausgegrenzt. Das hat jetzt nichts mit Vermögensbildung zu tun. Ich wollte wissen, wie Sie auf die Kritik des Europarats reagieren. Die Ungleichheit wird in Deutschland immer größer. Das ist ein Fakt.
Ja, ich kann gern sonst noch ergänzen. Ich meine, sonst vielleicht generell will vielleicht auch das BMAS noch was dazu sagen. Aber vielleicht erinnern wir uns auch noch mal an die Corona-Pandemie und an die Zeiten der akuten Energiekrise, wo die Bundesregierung verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht hat, um auch niedrigere und mittlere Einkommen zu unterstützen und da Härten abzufedern.
Herr Jung, vielleicht kann ich das ergänzen, dass diese Bundesregierung das Wohngeld massiv ausgeweitet und erhöht hat, um eben das, was Sie jetzt in der Frage formuliert haben, dass viele Leute ihre Miete sich nicht mehr leisten können, um diesem Fakt entgegenzuwirken. Wir haben ein massives Wohnungsbauprogramm aufgelegt, den sozialen Wohnungsbau mit Rekordsummen unterstützt, um auch perspektivisch wieder mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Sie wissen, dass wir im Augenblick 84 Millionen Bürgerinnen und Bürger in diesem Land haben, Tendenz wachsend. Da braucht es mehr Wohnungen. Das hat der Bundeskanzler, das hat die Bundesbauministerin und viele andere auch immer wieder gesagt. Es gibt das Ziel, den Wohnungsbau massiv zu steigern. Das ist durch den russischen Überfall auf die Ukraine und die Folgen, was sowohl Material angeht, was die Zinsentwicklung angeht, was auch Baukosten im Generellen angeht, im Augenblick schwieriger, als das noch einigen Jahren waren. Aber die Bundesregierung bleibt dabei. Und insofern hat sie schon die Probleme, die zum Teil in dem Bericht des Europarates formuliert werden, sieht sie. Sie ist auch schon dabei zu bekämpfen. Und Sie werden den Bericht ja sicherlich auch genau gelesen haben. Da gibt es schon auch einzelne Gegenäußerungen der Bundesregierung, die sich ja immer vor Veröffentlichung auch äußern kann zu den Vorwürfen. Und insofern findet sich da eigentlich auch manches an Antwort, was Sie eben gesucht haben.
Wollen Sie ergänzen?
Vielleicht kann ich noch ein paar Sachen ergänzen. Es gibt ja bereits eine Stellungnahme der Bundesregierung dazu, die vom AA koordiniert wurde tatsächlich und die sich auf der Seite des Europarats auch findet. Aus BMAS, sich zum Thema Armut oder Ungleichheit kann ich sagen, natürlich ist Ungleichheit ein Problem in Deutschland. Und der Bericht belegt ja auch nochmal die Bedeutung eines Sozialstaats und von sozialstaatlichen Leistungen und Hilfen. Und zum Beispiel, gerade um Ungleichheit zu reduzieren, haben wir uns ja dafür stark gemacht, dass das Bürgergeld eingeführt wurde und dass es bei der Regelsatzberechnung diesen neuen Fortschreibungsmechanismus gibt, der schneller und besser auf Inflation eingeht. Der Mindestlohn wurde substanziell erhöht. Wir arbeiten gerade an einer Kindergrundsicherung. Die Grundrente wurde eingeführt. Also es gibt ja diverse Maßnahmen, um Ungleichheit zu mindern. Aber unterm Strich bleibt auch bestehen, dass der Gini-Koeffizient, der ja Ungleichheit misst, relativ stabil bei irgendwie 0,29, 0,30 liegt und damit im unteren Mittelfeld der EU. Also es ist nicht so, dass Deutschland jetzt eklatante Ungleichheit im europäischen Vergleich hat.
So, dann nehmen wir noch eine Nachfrage mit.
Sind Sie aber wieder auf die Einkommensungleichheit gekommen. Der Bericht befasst sich aber auch mit der Vermögensungleichheit. Da tut Deutschland nichts, da tut auch die Ampel nichts.
Oder Vermögensungleichheit.
Oder können Sie uns eine Maßnahme sagen, die Ampel jetzt gegen die Vermögensungleichheit
getroffen hat? Also ich vermute stark, dass meine private Meinung Sie nicht interessiert.
Nein. Und
als Ressort sind wir nicht für Vermögensungleichheit zuständig. Da muss ich leider zurückgeben.
Genau, aber da waren wir schon. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich an dieser Stelle nicht. Dann danke ich für Ihr aller Kommen und wünsche noch einen guten Tag.